Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Our Minds Sozialpsychologie. Heute dreht sich alles um die Theorien und Studien. Zum Glück mache ich das nicht allein. Mit mir an meiner Seite ist natürlich wieder Sandra. Hi Sandra.
Hallo allerseits.
Ja, ich bin gespannt, wie die Folge wird, muss ich ehrlich gesagt gestehen, weil wie es wahrscheinlich auch euch geht, so geht es auch ein bisschen uns. Ja, diese Theorien und Studien sind schon teilweise ein bisschen verzwickt, vor allem natürlich auch schwierig, dass jetzt alles so in so einer Folge oder vielleicht in zwei Folgen zu packen. Ich würde trotzdem sagen, wir geben unser Bestes und versuchen das natürlich so zu komprimieren, so gut es geht. Also wir würden jetzt, glaube ich, keinem empfehlen, hier auf die Theorien und Studien ganz zu verzichten und nur uns hier anzuhören. Ich
Ja.
glaube, das wird auch keiner von euch machen. Gehe ich mal schwer von aus.
Nee. Also bitte auch noch mal selber
Genau,
anschauen.
genau. Also wenn es dann
Genau.
um das Eingemachte geht oder auch um die Tiefe, dann gerne nochmal selbst einfach anschauen und sonst werden wir versuchen, das einfach so ein bisschen übersichtlich zusammenzufassen. Vieles haben wir jetzt ja auch schon in den vorherigen Podcast-Folgen gehört, ne? Da wiederholt sich auch nochmal vieles von dem, was wir eh schon erklärt haben. Von daher würde ich sagen, lass uns starten mit der Theorie der kognitiven Dissonanz von Festinger. Das ist ja eigentlich so eine Theorie oder so ein Thema, zu dem man auch nicht mehr viel sagen muss, weil wir ja das Thema kognitive Dissonanz auch schon besprochen hatten im Podcast. Die Theorie
Ja.
beschreibt eben, weshalb und unter welchen Bedingungen der Zustand der kognitiven Dissonanz entsteht. Also Dissonanz eben als ein unangenehm empfundener Zustand der Spannung natürlich, ein allgemein menschliches Phänomen, das haben wir also alle. Kurzen Wort zu den Hypothesen, die besagen eben, dass Menschen nach Konsistenz streben innerhalb ihres kognitiven Systems. Das ähnelt dann auch diesem Gesetz der guten Gestaltung, was wir auch schon aus der Wahrnehmungspsychologie kennen. Und diese Dissonanz wird dann zu einem aversiven Triebzustand, der dann eben auch uns dazu motiviert, da so ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Und deshalb vermeidet man dann eben auch Situationen, die zu einer solchen Steigerung von Dissonanz führen können. Kann natürlich ganz unterschiedliche Quellen geben von Dissonanz, eine logische Unvereinbarkeit oder auch ein individuelles Verhalten oder kulturelle Normen, spezifische generelle Überzeugungen oder auch aktuelle und vergangene Erfahrungen, die dann vielleicht ja einfach unvereinbar sind, dass man ein aktuelles Selbstbild hat, das dann nicht mit der Vergangenheit zum Beispiel so übereinstimmt. Das alles sind also so Quellen. Wie gesagt, wir haben ja auch schon oft über das Beispiel Rauchen und so weiter geredet, was dann ja auch so ein bisschen unlogisch ist, dass man einerseits weiß, okay, Rauchen ist ungesund und trotzdem mache ich's. Das sind so verschiedene Quellen. Man kann natürlich dann die Dissonanz reduzieren, indem man das eigene Verhalten verändert, indem man die Überzeugung verändert oder indem man die Wahrnehmung des Verhaltens verändert. Und es gibt dann auch noch was zu den Veränderungen der kognitiven Elemente. Das heißt, es kommt dann zu einer Addition neuer konsonanter Elemente. Man sucht sich dann Argumente, teilweise noch, um die getroffene Entscheidung zu bekräftigen. Also beim
Ja.
Rauchen zum Beispiel sagt man dann, ja, das schmeckt ja gut und ja, dann findet man auch immer weitere Argumente, die dann halt irrational sind, um sich das so ein bisschen zu rechtfertigen. Genau. Das, glaube ich, war für mich so das Wichtigste, beziehungsweise vieles wird ja auch schon bekannt sein, zu dieser Theorie. Was hast du dazu zu sagen, beziehungsweise wenn es um die Studien geht und ja.
Genau, ja. Also ich beginne jetzt erstmal mit der von Festinger und Carsmith, also Cognitive Consequences of Forced Compliance. Da ging es darum, was geschieht mit einer persönlichen Meinung, wenn man gezwungen wird, etwas Gegensätzliches zu sagen oder zu tun. Also wenn man, das glaube ich, kennen wir auch schon, gell? Wenn man dafür belohnt wird, ein Statement zu äußern, die der Meinung widerspricht, erwartet man, dass man dann die Meinung ändert, um dann diese Dissonanz, die du gerade beschrieben hast, auch zu reduzieren. Und diese Meinungsänderung sollte umso geringer sein, je höher die Belohnung für das meinungskonträre Statement dann auch ist. Ich glaube, dieses Beispiel hatten wir auch schon mal bestimmt in M1 oder so. Das war ja das mit dass man dafür Geld bekommt und dass man dann sagt, das ist so eine tolle Studie gewesen, mach
Ja,
das auch
stimmt,
und
kommt mir
so
auch
quasi,
bekannt
ne?
vor. Ja.
Genau, das ist eben in der Belohnung, die dreifach gestuft war. Und das war die UV und die AV waren halt, dass es vier Einschätzungen gab, also eben mit Spaß, dann das Lernen, wissenschaftliche Relevanz und die Teilnahme in ähnlichen Experimenten, ob man das wieder machen würde, sozusagen. Es gab hierbei keine quasi experimentellen Variablen und das Experimentaldesign war ein 1x3 Between Subject Design und das Auswertungsverfahren war ein T-Test, der zweiseitig ist. Testergebnisse, und das ist ja wohl das Relevanteste,
Ja.
schätze ich mal, ist, dass bei der 1-Dollar-Bedingung die Aufgaben am positivsten beurteilten wurden, beziehungsweise die wissenschaftliche Wichtigkeit am höchsten und dann die auch die größte Bereitschaft gezeigt haben, dann auch in einem ähnlichen Experiment teilzunehmen. Und in Bezug auf diese AV-Lernen waren dann die Mittelwertsunterschiede zwischen den Bedingungen aber auch gering ausgeprägt. Es gab Abweichungen von dieser 1-Dollar-Bedingung, die ich ja gerade genannt habe, zu den anderen Bedingungen in Bezug auf diese drei also Punkte, eben also wie sie sie bewerten, ob es gut oder schlecht ist, die wissenschaftliche Wichtigkeit und auch die Bereitschaft, wieder teilzunehmen. Und es war statistisch signifikant. Und die letzten zwei genannten Sachen zeigen ein vergleichbares Ergebnismuster, erreichten aber kein Signifikanzniveau. Ja, also es gab ja eben nochmal, um vielleicht nochmal zu rekapitulieren, also es gab ja diese 1-Dollar-Bedingung, ich glaube 20 Dollar und einmal nichts für das, dass man das dann sagt jemanden, dass es dann, dass man halt, es war eine sehr monotone Aufgabe, wenn ich mich richtig erinnere, und die eigentlich nicht so super ist, und die sollten dann halt sagen, einer Person, die gewartet hat, wurden sie ja halt bezahlt dafür, dass sie da dann sagen, ja, das ist eine super Aufgabe, mach das auch. Und je nachdem, wie viel Geld man bekommen hat, hat sich halt das geändert. Also der Ablauf war halt eben eine Cover-Story, dass man eben ja Teilnahme und Bewertung von Erstsemester-Experimenten, also eben ja eben relativ monotone Aufgaben dann bearbeitet hat. Und dann gab es eine First-Compliance-Manipulation und dann hat man die AVs gemessen, die ich vorhin gesagt habe. Zur Diskussion steht aber noch diese alternative Erklärung, also ob vielleicht die Leute in der 1-Dollar-Bedingung vielleicht einfach härter dran gearbeitet haben, das wartende Mädchen zu belügen. Aber ich glaube, dass wir das schon öfter gehört haben, das Ergebnis mit dem, dass die mit dem 1-Dollar dann irgendwie generell das versucht haben, diese Dissonanz mehr auszugleichen. Weil es nicht so viel Geld war, dass man das auf diesen extrinsischen Anreiz hätte attribuieren können, ne? Ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau, ausgeschlossen wurden halt Leute, die natürlich gezweifelt haben an der Story und die das nicht richtig umgesetzt haben, aber das ist, glaube ich, logisch. Dann gab es noch eine zweite Studie, falls du nur zuerst noch was anzufügen hast.
Nee.
Okay, genau. Dann The Impact of the Anti-Tobacco Norm on Selected Mode of Cognitive Dissonance Reduction von Voisin, Stone und Becker. Die sollten uns allen sehr gut im Gedächtnis sein, weil wir eigentlich darüber die Prüfungsvorleistung hatten. Da ging es darum, inwiefern eine bestimmte injunktive Norm über ein öffentliches Rauchverbot den Prozess der Dissonanzreaktion bestimmt oder beeinflusst. Da gab es zwei Hypothesen. Einmal, dass die Menschen entgegen ihrer ursprünglichen Einstellung und gegen der injunktiven Norm handeln, dann auch eine geringere Einstellungsänderung dann zeigen. Und Menschen, die entgegen der ursprünglichen Einstellung aber in Übereinstimmung mit der injunktiven Norm handeln, dann ihre Einstellung verändern, aber halt eben wegen dieser kognitiven Dissonanzreduktion. Und die sollten eben dann Aufsatz schreiben, also entweder Argumente für oder gegen ein Rauchverbot, das war die UV, und die AFA war die Einstellung vor und nach dem Verfassen sozusagen. Und quasi experimentelle Variablen waren halt hierbei diese ursprüngliche Einstellung, also dieses, ob man dafür oder dagegen war, das ist eben zweifach gestuft. Und das Experimentaldesign war 2x2 Mixed Factorial Design. Statistisch wurde das Ganze ausgewertet mit einem 2x2 gemischten ANOVA, wo die Einstellung vor und nach dem Verfassen des Aufsatzes als Messwiederholungsfaktor zu sehen ist. Und es gab diesen Türkis HSD-Test. die Ergebnisse, jetzt mal zu was Wichtigerem. Es gab einen signifikanten Interaktionseffekt zwischen dem Aufsatz und der Einstellung. Und dieser HSD-Test ergab, dass diejenigen, die ursprünglich gegen das Rauchverbot waren und einen Aufsatz dafür schrieben, also halt eben wieder so eine Dissonanz dann, ne, ihre Einstellung signifikant zugunsten des Verbots änderten. Und diejenigen, die für das Rauchverbot waren und einen Aufsatz dagegen schrieben, ihre Einstellung nicht ganz so signifikant änderten, eben weil, wie wir diese Hypothesen vorhin gesagt haben, weil das dann bei denen, die zuerst dagegen waren und dann dafür, das ja dann auch der injunktiven Norm entspricht, wenn man dafür schreibt und dann das ja auch, ich sag mal, gesellschaftlich auch eher so anerkannt, dass man deswegen eher bereit ist, sich dem auch anzunehmen sozusagen. Und bei den anderen ist es ja entgegen dieser gesellschaftlichen oder injunktiven Norm. Genau. Vielleicht nochmal kurz zum Ablauf. Also es gab eben so eine Pilotstudie, da ging es um die Einstellung zum Rauchverbot. Der wurde da ermittelt mit dem Fragebogen. Dann gab es eine randomisierte Zuteilung, eben, dass man einen Aufsatz schreiben sollte mit Argumenten für oder gegen das Rauchverbot. Und dann wurde das eben aufgeteilt, dass die dann gegen ihre Einstellung einen schreiben mussten oder nicht. Und dann am Ende mussten sie die Einstellung auch nochmal bewerten sozusagen mit den gleichen Items wie in der Pilotstudie. Und es wurden, glaube ich, keine ausgeschlossen, hat er zumindest in der Vorlesung nicht gesagt. Genau. Dann kommen wir zur zweiten Theorie eigentlich schon.
Genau, das wäre die Theorie der sozialen Vergleichsprozesse, die eben beschreibt, weshalb und auch unter welchen Bedingungen andere Personen für soziale Vergleiche ausgewählt werden, auch welche psychologischen Konsequenzen sich aus diesem Vergleich eben ergeben. Natürlich ist das auch was sehr Generelles, weil ja dieser soziale Vergleich ein allgemeines menschliches Verhalten ist. Die Theorie der sozialen Vergleichsprozesse beschreibt eben, weshalb und unter welchen Bedingungen andere Personen für soziale Vergleiche ausgewählt werden, auch welche psychologischen Konsequenzen sich aus dem Vergleich ergeben. Ist natürlich auch was ziemlich Generelles und Allgemeines, weil wir solche sozialen Vergleiche ja alle irgendwie vornehmen. Da gab es natürlich auch wieder verschiedene Hypothesen zu. Zum Beispiel geht es ja eben um die Frage, wie stark, gut, schlecht oder hoch eine bestimmte Meinung oder Fähigkeit ausgeprägt ist. Und das ist dann eben abhängig von Vergleichsdimensionen, also von objektiven Standards oder auch von anderen Personen. Die zweite Hypothese ging davon aus, dass es zwei Arten von Bewertungen gibt. Also einerseits eben diese objektiven Kriterien, sowas wie messbare Größen, IQ-Werte, und dann aber auch noch soziale Kriterien. Und wenn es diese ersten Kriterien eben nicht gibt, also die objektiven Kriterien, dann greifen wir zu solchen sozialen Kriterien, nachdem wir vergleichen. Daraus folgert sich dann auch ein bisschen was, zum Beispiel, dass eben ohne diese objektiven oder sozialen Vergleiche die eigenen Einschätzungen von Meinungen eher instabil sind. Wenn diese objektiven Kriterien aber verfügbar sind, dann werden diese den sozialen Kriterien auch vorgezogen. Das wurde aber teilweise widerlegt, weil Menschen eben nicht immer nur nach solchen objektiven Kriterien suchen. Wichtig war hier die Ähnlichkeitshypothese dann noch als quasi dritte Hypothese, dass eben man sich mit Menschen vergleicht, die einem auch ähnlich sind. Das heißt, je größer die Ähnlichkeit dann auch zwischen der eigenen Meinung ist und der einen Meinung eines anderen ist, desto wahrscheinlicher ist dann auch, dass man sich eben für diesen Vergleich quasi entscheidet, eben nach den Gesetzen der Ähnlichkeitshypothese. Genau, also die Bewertung der eigenen Fähigkeiten zur Verbesserung ist dann auch nur möglich bei einem Vergleich mit einem, mit etwas ähnlich Gutem oder mit etwas Besserem. Wenn natürlich die Vergleichsperson unterschiedlich ist oder sehr unterschiedlich ist, dann ist diese resultierende Einschätzung der eigenen Meinung oder Fertigkeit eher ungenau. Und Aufwärtsvergleiche, auch noch ein wichtiger Begriff in dem Zusammenhang. Man vergleicht sich eben, um die eigenen Fähigkeiten oder Fertigkeiten zu verbessern, mit Personen, die besser sind als man selbst. Ja, bei Meinungen ist dann das Ziel, eben die Unsicherheit zu reduzieren bei der gleichzeitigen Konstruktion der eigenen sozialen Realität. Man berücksichtigt auch noch kritische Attribute, also sowas wie ähnliche Fähigkeiten, kritische Attribute, das Geschlecht, Alter und so weiter. Und sowas ist dann für den Vergleich auch noch relevant natürlich, dass man einfach auch so kritische Dinge auswählt für den Vergleich. Und sowas kann eben auch schon allein das Geschlecht sein, dass man sich eben als Mann mit einem Mann zum Beispiel vergleicht.
Genau, dann kommen wir zu der Studie dazu von Suess, Gustav und Löwen. Social Comparison Choices for Evaluating a Sex and Age Related Ability. Also es geht darum, welche Vergleichsmöglichkeit wird gewählt, um eine Fähigkeit zu bewerten, die als alters- und geschlechtsabhängig beschrieben wird. Und da geht es darum, dass sie sagen, okay, die Versuchsperson würde bei der ersten Wahl eben gleiches Alter, gleiches Geschlecht Vergleiche nehmen. Und da wurde eben die UV genommen, also das Alter der Vergleichsgruppe, das war dreifach gestuft und das Geschlecht eben zweifach gestuft. Und AV war eben die erste Präferenz und die zweite Präferenz der Vergleichsgruppe, die man dann eben auswählt. Quasi experimentell, was man natürlich nicht verändern konnte, war hierbei natürlich das Geschlecht. Und Experimentaldesign war 2x3x2 Between Subject Design und es gab eine statistische Auswertung durch das Key-Quadrat-Test für unabhängige Stichproben. Jetzt zum wichtigen Teil, die Testergebnisse. Bei der First Choice ist es so, dass die Vergleichspersonen eben das gleiche Alter, gleiches Geschlecht präferierten, wie sie auch eigentlich in der Hypothese gesagt haben. In der Second Choice war es so, dass Männer Frauen oder Männer signifikant häufiger als Vergleichsperson nehmen, wenn sie aus der gleichen Altersgruppe stammten. Also da ist dann quasi die Altersgruppe wichtiger, wenn man das nicht nur aufgrund des Geschlechts aussuchen kann, wie bei der ersten Wahl. Genau. Diskussion. Die vorliegenden Daten lassen annehmen, dass das Alter eine wichtigere Vergleichsdimension ist als das Geschlecht, wie ich ja gerade eben auch gesagt habe. Und vielleicht nochmal ganz kurz zum Ablauf, also nochmal als Zusammenfassung. Es gab eine Cover Story, da ging es um what type of person does well on different versions of unusual uses test. Also halt mal wieder was komplett anderes eigentlich. Und dann gab es eine zufällige Zuweisung von diesen UVs. Und dann hat man eben vermeintliche Tests bearbeitet und hat halt eine Rückmeldung bekommen, was halt Unsicherheit erzeugen sollte. Und dann wurden die AVs gemessen. Und natürlich, also es wurden halt auch Leute ausgeschlossen auf Grundlage der Manipulationschecks eben am Ende. Genau. Ja, dann zur dritten Theorie, oder?
Genau, Attributionstheorie der Motivation von Weiner. Thema Attribution war es ja auch schon eigentlich über die ganzen Podcasts hinweg immer wieder ein Thema. Insofern ist es ja auch nichts wahnsinnig Neues. Es geht eben um zwei Gegenstandsbereiche bei dieser Theorie. Einerseits um das intrapersonale Verhalten, das die Leistungsmotivation erklärt, und das interpersonale Verhalten, das die soziale Motivation erklärt. Also sowas wie Helfen, Aggression und so weiter. Beides beruht auf der Weiterentwicklung der Erwartungswert Theorie beziehungsweise auf Erwartungswertansätzen der Motivation. Die zentralen Erklärungsvariablen, das sind eben die kausalen Überzeugungen, also die Attributionen, auch die zugrunde liegenden Prozesse und dann auch die Verbindungen zu Emotionen. Zunächst mal zur Attributionstheorie des intrapersonalen Verhaltens. Wie gesagt, da geht es eben um die Erklärung von Leistungsmotivationen, also das Streben nach Erfolg zum Beispiel. Da wurde die Erwartungswerttheorie von Atkinson mit der Attributionstheorie von Haider verknüpft. Also die Aussage ist so, die wichtige Personen üben leistungsorientiertes Verhalten aus, um Erfolg in bestimmten Bereich anzustreben. Wenn sie die Erwartung haben, dass dieses Verhalten auch zum Erfolg führt, das ist also die Erwartungskomponente, und wenn dieser Erfolg auch einen affektiven Anreiz für sie besitzt, das wäre dann die Wertkomponente und unterstreicht eben diese Rolle der Emotionen dabei auch. Ja, das ist ja auch nichts wahnsinnig Neues, dass es eben zwei Attributionsdimensionen gibt. Einerseits den Locus, also subjektiv wahrgenommene Ursachen für das beobachtete Verhalten oder Ereignis. Und dann als zweites die kausale Stabilität des ursächlichen Faktors, eben stabil oder instabil. Wie gesagt, Begriffe aus der Erwartungstheorie, Erwartungswerttheorie sind hier die Wahrscheinlichkeitskomponente, die halt von der Stabilität abhängt, und die Wertkomponente. Da geht es eben um die Anreizqualitäten des Verhaltens, die dann auch vom Locus abhängen. Bei internal ist das natürlich höher. Wenn ich internal attribuieren kann oder will, dann sind meine Anreize natürlich höher, irgendwas zu tun. Genau, es gab dann noch zentrale theoretische Weiterentwicklungen, vor allem wenn es um die Dimension Kontrollierbarkeit geht. Verschiedene Attributionen führen auf jeden Fall zu unterschiedlichen Emotionen, also sowas wie Scham oder Stolz. Man unterscheidet da zwischen attributionsabhängigen und attributionsunabhängigen Emotionen. Das ist also noch recht wichtig, dass man das eben auch gescheit mit Emotionen so verbinden kann und ein bisschen abgrenzen kann. Akteur versus Beobachterperspektive war noch ein wichtiger Begriff. Haben wir, glaube ich, aber auch schon im Podcast erwähnt, dass es da natürlich ja so eine Verzerrung gibt, dass eben handelnde Personen eher auf externe Faktoren attribuieren und beobachtende Personen eher auf internale Faktoren des Handelnden attribuieren. Selbstwertdienende Verzerrungen haben wir ja auch schon ein bisschen was zugehört, denn es gibt natürlich Persönlichkeitseigenschaften, die auch Einfluss darauf haben können, ob man internal oder external attribuiert. Natürlich gibt es da auch geschlechtsspezifische Unterschiede, dass zum Beispiel in der Schule eben eine gute Leistung im Fach Mathe eher einem Jungen zugeschrieben wird als einem Mädchen zum Beispiel. Genau, dann noch kurz zur Attributionstheorie des interpersonalen Verhaltens. Da ging es eben auch um Attributionsprozesse, die dann zum Beispiel auf einen internalen Faktor attribuiert wird. Zum Beispiel, wenn man eine schlechte Leistung jetzt beobachtet bei einer anderen Person, das war das Beispiel, dann attribuiert man das instabil und kontrollierbar zum Beispiel. Und das könnte dann aber auch im nächsten Schritt zur Hilfe natürlich führen oder zur Auslösung von positiven Emotionen und zu mehr prosozialem Verhalten. Also wenn ich als Elternteil sehe, okay, mein Kind hat eine schlechte Note in Mathe, dann kann ich das natürlich entsprechend attribuieren. Ich kann zum Beispiel sagen, ja, das Kind ist jünger als die anderen Klassenkameraden, dementsprechend kommt dann die Leistung zustande, und dann kommt auch im nächsten Schritt im besten Fall sowas wie Hilfe natürlich ans Tageslicht, dass man tröstet und hilft und so weiter. Das war jetzt das, was ich jetzt in Kürze auf dem Schirm habe. Hast du noch eine Ergänzung zu der Theorie, oder?
Nee, ich glaube, dass uns das eigentlich auch einigermaßen vom Prinzip bekannt sein sollte, von dem, was wir im ganzen Semester schon mal hatten. Genau. Aber ich würde dann zu der Studie übergehen. Mhm, da sieht man es ja auch nochmal, was damit gemeint ist. Impact of causal attributions on affective reactions to success and failure. Oh, ich kann kein Englisch, sorry. McFarland und Ross. Ja, genau. Also da geht es darum, da wird der Einfluss von Leistungsrückmeldungen, also eben Erfolg oder Misserfolg, und die Attribution, also internal oder external, auf Affekte in Leistungssituationen untersucht. Hypothesen hierzu waren eben, dass die Leistungsrückmeldung, also das Ergebnis, dann die Ausprägung der generellen positiven oder negativen Affekte eben beeinflusst und dass die Attribution der Leistungsrückmeldung auch das Selbstwertgefühl beeinflusst. Genau, und da wurde eben dann die Leistungsrückmeldung eben zweifach gestuft, Erfolg und Misserfolg als UV genommen und auch die Attribution eben internal, external auch zweifach gestuft. Und AFOS waren Manipulationschecks und die Affektmaße. Es haben anscheinend nur Frauen teilgenommen, also das kann man als quasi experimentelle Variable sehen. Und das experimentale Design war ein 2x2 Between Subject Design. Und das statistische Auswertungsverfahren war ein 2x2x3 Mixed Model ANOVA. Ja, genau. Und die Leistungsrückmeldung und die Attribution war eben als Between-Subject-Faktoren zu sehen. Und die Messung des positiven und des negativen Affekts und des Selbstwertgefühls ist dann sozusagen ein Messwiederholungsfaktor. Die Ergebnisse, das ist jetzt wirklich das Relevante, ist, dass die Versuchspersonen in den Erfolgsbedingungen mehr positive Effekte erlebt haben als in den Misserfolgsbedingungen. Wow, wer hätte es gedacht? Und dass der Effekt durch den Attributionstyp vermittelt wurde. Also Versuchspersonen, die den Misserfolg auf die Situation selber, also auf den extern attribuiert haben, berichteten mehr positive Effekte. Und in den Erfolgsbedingungen hatten die Attributionen weniger Einfluss. Ja, aber ich glaube, das ist auch relativ einfach nachzuvollziehen. Und diskutiert wurde eben noch, dass diese Affekte eng mit dem Selbstbewusstsein verbunden sind und dass die in beiden Leistungsbedingungen von der Attribution beeinflusst werden und dass positive oder negative Affekte sowohl von der Leistung als auch von der Attribution beeinflusst werden, theoretisch. Nochmal ganz kurz zum Ablauf, dass man das grob im Hinterkopf behält. Es gab eben so eine Art Cover Story mit einem Experiment zur Genauigkeit von Stereotypen und dann gab es die erste Manipulation der ersten UV, und zwar der Bogus-Feedback zur Leistung eben, und dann die zweite Manipulation, Bogus-Feedback zur Leistung anderer, also halt dann sozusagen ein bisschen ein Vergleich, Testschwierigkeit, und dann eben die Messung der AVs. Und es wurden natürlich dann auch wieder Leute ausgeschlossen, die dann eben an der Cover-Story an sich gezweifelt haben, also die den ganzen den Braten gerochen haben sozusagen. Genau. Ich weiß, hast du noch was anzuführen? Ich denke, das passt so.
Nee, Wort habe ich das Wichtigste auf jeden Fall.
Genau, und dann Theorie 4, das gerne einsteigen.
Genau, die vierte Theorie war die Interdependenztheorie von Thibault und Kelly, also eine umfassende Theorie zur Erklärung menschlicher Interaktionen, was natürlich auch ein zentraler Bestandteil der Sozialpsychologie darstellt. Ich glaube, das Wichtigste waren da die vier grundlegenden Erklärungsprinzipien, die man sich wahrscheinlich merken sollte. Das Prinzip der Struktur, das Prinzip der Transformation, das Prinzip der Interaktion und das Prinzip der Adaption. Zum Prinzip der Struktur ist zu sagen, dass es da eben um objektive Merkmale der Situation geht, um objektive Situationsparameter, also Prinzipien letzten Endes, nach denen sich dann soziale Situationen unterscheiden und auch charakterisieren lassen. Beim Prinzip der Transformation ging es eher um die subjektive Interpretation der Situation, das natürlich dann auch Persönlichkeitseigenschaften, Kognitionen und affektive Prozesse sehr wichtig, wenn es um solche Interpretationen geht einer Situation. Prinzip der Interaktion, da geht es also um die interagierende Person und um Merkmale der Situation, also mehrere Personen interagieren in und mit einer Situation. Da wurde dann auch diese Verhaltensgleichung nach Levin wieder relevant, Person mal Situation letzten Endes. Das ist ja so ein bisschen das Prinzip der Interaktion, wenn man es so auf eine Formel jetzt mal so runterbrechen möchte. Und am Ende eben noch das Prinzip der Adaption. Das heißt, wiederholte Interaktionserfahrungen führen natürlich zu einer Annahme von einer spezifischen Transformation in ähnlichen Situationen. Das heißt, man passt sich einfach über die Zeit hinweg an und solche Transformationsmuster entstehen dann eben auch einfach aufgrund von Erfahrung, dass einfach immer wieder Interaktionserfahrungen auftreten und irgendwann hat man dann natürlich eine gewisse Erfahrung. Dieser Interaktionsbegriff natürlich ist ein zentraler Bestandteil auch von Beziehungen. Beziehungen sind durch Interaktionen innerhalb der Beziehung gekennzeichnet. Interaktionen wiederum sind durch den wechselseitigen Einfluss auch gekennzeichnet. Das heißt, Personen sind einfach im Hinblick auf bestimmte positive oder negative Konsequenzen abhängig voneinander, interdependent, also letzten Endes. Natürlich erzielen Personen da auch einen Nutzen aus Interaktionen, die dann auch wieder mit Kosten natürlich verbunden sind. Und so wird dann der Mensch teilweise als rationaler und durch Eigeninteresse motivierter Akteur dargestellt, der eben Kosten vermeiden und Nutzen haben möchte. nutzen sowas wie Freude, Belohnung und so weiter und Kosten natürlich auch Faktoren, die dann die Ausführung des Verhaltens erschweren oder sogar verhindern. Da wurden dann auch noch exogene und endogene Determinanten unterschieden. Also exogene Determinanten sind dann eher Bedürfnisse von außen von einer Person, die dann eingebracht werden. Das hängt dann vom eigenen Verhalten oder die Belohnung hängt vom eigenen Verhalten bzw. vom Verhalten des Interaktionspartners ab. Und endogene Determinanten sind, da geht es dann eher um die Passung der Handlungen der Interaktionspartner, die dann nicht innerhalb der Akteure, sondern innerhalb ihrer Interaktion liegen. Zentrale Annahmen von Lange und Rusbold, das sind dann ja auch diese Prinzipien, die ich jetzt ja gerade schon erwähnt habe. Muss ich jetzt mal schauen, ob man danach noch groß was ergänzen kann. Also zum Prinzip der Struktur ist zu sagen, dass natürlich das Ausmaß der Abhängigkeit wichtig ist, die Wechselseitigkeit der Abhängigkeit, auch die Basis der Abhängigkeit. Da geht es dann also natürlich um Macht vor allem. Welche Macht hat vielleicht auch ein Partner, um Belohnungen oder Bestrafungen zu verteilen? Die Kovariation der Interessen, die zeitliche Struktur, also da schaut man sich an, okay, geht es da um einen bestimmten Zeitpunkt oder dann doch eher um eine langfristige Beziehung. Die Verfügbarkeit von Informationen ist dann auch noch relevant beim Prinzip der Struktur und der Rest ist dann relativ selbsterklärend, also beim Prinzip der Transformation geht es eben um die gegebene Situation, in der die Präferenz durch das Eigeninteresse definiert ist und auch um die effektive Situation, in der die Präferenz dann eher durch die Berücksichtigung der Interessen definiert ist. Also ist ja immer so ein bisschen Geben und Nehmen einerseits das Eigeninteresse, andererseits dann auch das Berücksichtigen der Interessen des Partners. Prinzip der Interaktion, da ist wie gesagt diese Verhaltensgleichung dann auch wieder relevant. SABI kann man sich merken, das heißt Interaktion ist dann eben die Funktion zwischen Person A, Person B und der objektiven Gegebenheit. Und gibt dann auch noch verschiedene Einflussfaktoren eben in diesem Interaktionsprozess, sowas wie Kognitionen und Affekte, soziale Wertorientierungen und so weiter. Und wie gesagt, beim Prinzip der Adoption sind dann habituelle Verhaltensreaktionen auch wichtig. Haben wir ja gesagt, dass es darum Erfahrungen geht und so weiter. Dann genau gleich weiter mit der Theorie der sozialen Rollen. Da ging es um soziologische, ökonomische, biologische, psychologische Annahmen, auch um die Entstehung und Aufrechterhaltung von Geschlechterrollen, um Ähnlichkeiten und Unterschiede im Erleben von Verhalten von Männern und Frauen. Die Theorie wollte einiges und vieles erklären, eben zum Beispiel die Ursprünge von Geschlechtsunterschieden, die Positionen von Männern und Frauen in der sozialen Struktur und wie diese Positionen dann auch die Kognitionen determinieren, die man so hat, und auch die proximalen verhaltensregulierenden psychologischen und biologischen Prozesse. Also hat sich einiges vorgenommen, die Theorie, kann man so sagen. Genau, da ging es dann ja auch um die Social Role Theory von Eakley und Woods. Da waren eben einfach verschiedene Begriffe relevant, die man sich vielleicht merken sollte. Es gibt eine oberste übergeordnete Ebene, da geht es eben eher um die körperliche Spezialisierung der Geschlechter, um physische Faktoren, dann aber auch um ökonomische, sozialstrukturelle, ökologische und kulturelle Faktoren. Natürlich war das Thema Arbeitsteilung ein wichtiger Begriff. Geschlechtsrollenüberzeugungen, die dann eben auch als psychologischer Mediator gedient haben oder dienen, die dann auch darüber entscheiden, welche über die Sozialisationsprozesse dann auch Einfluss auf die Arbeitsteilung haben und natürlich dann auch das Regulieren von Erleben und Verhalten durch die Prozesse der Hormone, also hormonelle Prozesse, soziale Prozesse und auch die eigene Selbstregulation. Zentrale Annahmen, also die Geschlechtsunterschiede und auch Ähnlichkeiten im Verhalten, die würden die Geschlechtsrollenüberzeugungen reflektieren. Diese wiederum reflektieren die Wahrnehmung der sozialen Rollen von Männern und Frauen in der Gesellschaft. Also wenn man sich das nochmal so merken möchte, soziale Rollen haben einen Einfluss auf die Geschlechtsrollenüberzeugungen, die wiederum haben Einfluss auf das individuelle Verhalten. Ja, zu sozialen Rollen natürlich ist das bei Männern und Frauen unterschiedlich verteilt, da ja Menschen im Laufe der Evolution auch physische Geschlechtsunterschiede entwickelt haben, was dann auch zur Arbeitsteilung und wechselseitigen Abhängigkeit geführt hat. Geschlechtsrollenüberzeugungen entstehen dadurch, dass Personen männliches und weibliches Rollenverhalten sehen und beobachten und daraus schließen sie dann, dass Männer und Frauen auch die entsprechenden Dispositionen haben. Das ist ja dann diese berühmte Korrespondenzverzerrung. Und solche sozialen geteilten Überzeugungen sind dann ja auch die Geschlechtsstereotype, über die wir ja auch schon immer wieder geredet haben. Ja, natürlich erfolgt dann auch innerhalb einer Gesellschaft eine geschlechtsspezifische Sozialisation und die Geschlechtsrollen beeinflussen dann letztlich halt auch das Erleben und Verhalten durch, wie schon anfangs erwähnt, biologische, psychologische und soziale Prozesse. Also wenn es um die Biologie geht, dann geht es eben um die Aktivierung von Testosteron und Oxytocin vor allem. Also die Rollenzuweisungen haben hormonelle Konsequenzen. Wenn es um die psychologischen Prozesse geht, dann geht es eher so um die Internalisierung von Geschlechtsrollen, was dann auch zur Geschlechtsidentität führt. Und die sozialen Prozesse, da geht es dann um die Ausrichtung des Verhaltens an den offenen oder subtilen sozialen Erwartungen, die es so gibt.
Dann gab es dazu zwei Artikel. Einmal von Seika und Igli, Gender Stereotypic Images of Occupations Correspondent to the Sex Segregation of Employment. Da geht es darum, also das Ausmaß der Überzeugung, dass Berufserfolg in geschlechtsspezifischen Berufen geschlechtstypische Eigenschaften erfordert, das wurde untersucht. Also die Hypothesen waren, dass die berufliche Geschlechterverteilung durch Persönlichkeitseigenschaften, physische Merkmale und kognitive Qualitäten vorhergesagt wird. Und als UV war da eben die Prädiktoren, dass die, also da wurden diese 80 Berufe eben bewertet, im Hinblick auf diese geschlechtsspezifischen Attribute von 144 Versuchsteilnehmern. Und AV waren so diese Kriterien, das dann von 45 Versuchsteilnehmern, also das erkläre ich später, wie genau sich das aufteilt. Da gab es eben einmal geschätzte, die tatsächliche Geschlechterverteilung und einmal die geschätzte und tatsächliche Attraktivitätsdifferenz der Berufe, also wie attraktiv der erscheint. Und genau, die Analyseeinheit waren halt eben diese 80 Berufe. Es gab eben, genau, also 80, N ist gleich 80. Und genau, ja, es gab halt dann eben vier separate multiple Regressionen, für jedes Kriterium eben eine. Und das Ergebnis ist, dass halt eben je höher die Verteilung von Frauen in einem Beruf war, desto geringer war die Einschätzung für männliche physische Eigenschaften und männliche Persönlichkeitseigenschaften. Wow, wer hätte das gedacht? Und das spricht eben für die Annahme, dass die Zuschreibung bestimmter Eigenschaften zu Berufen dazu führt, dass dann eben auch bestimmte geschlechtsspezifische Berufe aufgesucht werden und aus diesen Berufen wiederum Schlussfolgerungen getroffen werden im Hinblick auf die Eigenschaften, die notwendig dafür wären. Und diskutiert wurde das dann eben post hoc, also diese Erklärung, warum diese kognitive Dimensionen von Geschlechtsstereotypen keinen eigenständigen Vorhersagewert eben hat. Also dass kognitive Kompetenz dann keinen Einfluss auf die Geschlechterverteilung in männlich dominierten Berufen hat, obwohl viele Erklärungsansätze sich darauf konzentrieren. Ja, ganz kurz nochmal zum Ablauf. Also es gab generell 189 Psychologiestudenten, die in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Da kann man sich dann gleich mal wieder fragen, wie man das generalisieren kann, wenn es dann nur Psychologiestudenten waren. Tja, ja, möchte keine Kritik äußern. Es gab zwei Gruppen. Also eben, wie ich vorhin gesagt habe, einmal eine mit 144 und einmal mit 45 Versuchspersonen. Bei der ersten Gruppe war es so, die bewerten die Berufe eben im Hinblick auf diese geschlechtsspezifischen Attribute. Und bei der zweiten, die beurteilten diese 80 Berufe dann im Hinblick auf die Indikatoren der Geschlechterverteilung. Genau. Das war es eigentlich zu der Studie. Ich weiß nicht, ob du noch dazu was anzufügen hast.
Nee, war, glaube ich, alles vorhanden.
Dann war das zweite, glaube ich, die Lernaufgabe. Und zwar Communion and Agency Judgments of Women and Men as a Function of Role Information in Response Format. Ja, also, da ging es darum, also da wird untersucht, ob die durch soziale Rolleninformation hervorgerufene Tendenz zum Abbau von Geschlechtsstereotypen dadurch erklärt werden kann, dass die Beurteilenden beim Vorliegen dieser Rolleninformation gemäß diesem shifting Standardmodell zu geschlechtsspezifischen Standards wechseln, sozusagen. Hypothesen waren hierbei, dass die Hypothese der Theorie der sozialen Rollen, also was du vorhin ja eigentlich erklärt hast, also wenn keine Rolleninfos vorliegen, werden Männer unabhängig von der Messskala als more agentic und less communion beurteilt. Und die zweite Hypothese ist dann eben diese vom Shifting Standard Model, dieser Unterschied zwischen den Männern und Frauen bei fehlender sozialen Rolleninformationen dann mit subjektiver Bewertungsskala größer ist als mit einer allgemeingültigen Skala. Und UFA waren eben das Geschlecht, die Rolle der beschriebenen Personen, die dreifach gestuft waren, und der Messtyp. Und man könnte vielleicht noch sagen, das Geschlecht der Versuchsperson. Und als AV eben die Beurteilung der Zielperson für vier agentic und vier communal Merkmale auf einmal dieser subjektiven Bewertungsskala, das war siebenstufig, und einmal auf der objektiven Bewertungsskala, das waren so 101 Punkte Skalen. Genau. Und quasi experimentelle Variablen waren natürlich das Geschlecht, das kann man ja nicht verändern. Und Es wurde dann aber verworfen, da Männer und Frauen irgendwie keine signifikanten Unterschiede in ihrer Beurteilung aufwiesen. Deswegen, es wurde dann, glaube ich, dann einfach nicht in die Ergebnisse dann, in die Endhauptergebnisse, glaube ich, dann übertragen, schätze ich mal. Deswegen verworfen. Experimental Design war 3x2x2 Between Subject Design. Und das statistische Auswertungsverfahren war eben auch 3x2x2 ANOVA. Und die Ergebnisse jetzt zum spannenden Teil. Also bei Agency war es so, es gab einen Haupteffekt der Rolleninformation und der war signifikant. Also Personen in einer Vollzeitbeschäftigung und ohne Rolleninformation wären das gleich. Und die Rolle des Homekeepers als weniger kompetent eingeschätzt. Haupteffekt des Geschlechts der Person war signifikant. Also es gab Unterschiede in Abhängigkeit der präsentierten Rolleninformation und der gewählten Messmethode. Bei der Messmethode subjektive Messung wurden Männer nur als kompetenter eingeschätzt, wenn keine Rolleninformationen vorlagen. In den anderen beiden Rollen erzielten die Frauen höhere Werte. Bei der Messmethode Common Rule war es unabhängig von der Rolleninformation ein durchweg höherer Wert für die Männer. Dann zum Thema Communion. Da gab es einen Haupteffekt für die Rolleninformationen, der war signifikant. Also Housekeeper wurden gemeinschaftlicher als Personen ohne Rolleninformationen gesehen. Vollzeitbeschäftigte landen auf dem dritten Platz und der Haupteffekt des Geschlechts der Person war signifikant. Also Frauen wurden als gemeinschaftlicher eingeschätzt. Ohne Rolleninformationen waren Frauen als gemeinschaftlicher, Housekeeper als gleich und weibliche Angestellte als mehr gemeinschaftlich eingeschätzt. Also nochmal ganz kurz zum Ablauf. Es gab eben eine Rekrutierung an öffentlichen Orten. Dann wurde jede fünfte Person um die Teilnahme gebeten und dann wurden eben diese Fragebögen ausgefüllt und dann gab es eine schriftliche Erklärung zur Nachbesprechung der Studie. Genau, das waren die zwei zu der Theorie. Dann machen wir weiter mit der nächsten Theorie, oder?
Genau, das ist die Theorie der sozialen Identität. Diese Theorie wurde eigentlich mal entwickelt, um die psychologische Basis für Intergruppendiskriminierung und Intergruppenkonflikte zu verstehen. Das Konzept der sozialen Identität ist es eben, dass es einen Prozess gibt, der erklärt, warum sich Menschen unter bestimmten Umständen als relativ homogene Mitglieder einer Gruppe verhalten, statt dann am Ende als Individuen. Es gibt da die Annahme von 4 verbundenen Kontinuen, also Dimensionen, die da ziemlich wichtig war, zum interpersonalen Verhalten als erstes. Da gibt es dann natürlich eine individuelle Variabilität von den Einstellungen und vom Verhalten her. Auch am Ende eine individuumszentrierte Wahrnehmung, also man nimmt dann ja individuelle Merkmale wahr, beziehungsweise hat diese individuellen Merkmale und letzten Endes kommt es dann zu den Überzeugungen sozialer Mobilität, das heißt, man kann dann innerhalb der Struktur die Gruppen wechseln und das individuelle Verhalten führt dann zur individuellen Mobilität. Analog dazu das intergruppale Verhalten, also eine intragruppale Homogenität von Einstellungen und Verhalten, also man hat gleiche Normen und Ziele. Eine gruppenzentrierte Wahrnehmung gibt es dann hier in dem Fall, eine Uniformität der Wahrnehmung und stereotypische Annahmen. Das kann dann zu den Überzeugungen des sozialen Wandels führen, also Veränderungen des Gruppenstatus durch kollektive Veränderungen. Das kann man sich so ein bisschen immer gegenüberhalten. Interpersonales Verhalten am Ende mit der sozialen Mobilität und intergruppales Verhalten am Ende mit dem sozialen Wandel. Wie ist soziale Identität definiert? Das ist eben der Teil des Selbstkonzeptes, der sich aus dem Wissen über die Zugehörigkeit zu einer sozialen Kategorie oder Gruppe verbunden mit dem Wert und der emotionalen Bedeutung, die diese Gruppenmitgliedschaft hat, ableitet. Also einerseits geht es eben um diese Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder Kategorie, aber dann eben auch um den Wert und um die emotionale Bedeutung. Zentrale Hypothesen waren, dass eben Menschen nach einem positiven Selbstkonzept streben, logischerweise, dass die Gruppenzugehörigkeit danach Auswirkungen auf die soziale Identität und das Selbstwertgefühl hat. Drittens, dass die Bewertung der Eigengruppe im sozialen Vergleich mit relevanten Vergleichsgruppen erfolgt. Und daraus haben sich dann auch wieder Folgeannahmen abgeleitet, dass zum Beispiel Individuen es anstreben, eine positive soziale Identität zu erreichen oder beizubehalten und dass eine positive soziale Identität dann auch zu großen Teilen auf günstigen Vergleichen basieren. Also die Eigengruppe muss als positiv anders als die relevante Fremdgruppe erscheinen. Wenn man dann mit seiner sozialen Identität unzufrieden sein sollte, versucht man die Eigengruppe für eine bessere zu verlassen oder die Eigengruppe auch zu verbessern. Genau, das sind so die 2 Möglichkeiten, die man hat. Es gibt natürlich auch noch Einflussfaktoren auf die Eigen- oder Fremdgruppenvergleiche. Einerseits die Eigengruppenidentifikation, andererseits, dass die Situation Vergleiche auf relevanten Dimensionen überhaupt erstmal zulassen muss und dass die Fremdgruppe natürlich auch relevant sein muss. Also die muss ähnlich sein, die muss vielleicht in der Nähe sein, die muss eine situationale Salienz auch besitzen.
Genau, und da gab es dann auch wieder zwei Artikel zu. Einmal von Elemers, Spears und Doozy. Sticking together or falling apart. In-group identification as a psychological determinant of group commitment versus individual mobility. Das Ziel war eben die Untersuchung des Einflusses von Identifikation auf den Wunsch nach individueller Mobilität, wie du ja gerade angesprochen hast. Hypothesen waren also, dass Mitglieder niedrigerer Statusgruppen sollten in Abhängigkeit von ihrer Gruppenidentifikation unterschiedliche Möglichkeiten individueller Mobilität damit reagieren. Bei niedrigerer Identifikation sollte ein hoher Wunsch bestehen und bei hoher Identifikation eben ein niedrigerer Wunsch, passend zu dem, was du ja auch gesagt hast. UV war eben einmal die Eigengruppenidentifikation, was zweifach gestuft war, also entweder hoch oder niedrig, und die Permeabilität der Gruppengrenzen, also entweder niedrig oder hoch. Permeabilität heißt einfach, dass du dann eine Durchlässigkeit hast, dass du leicht auf- und absteigen kannst und so, eine andere Gruppe. Und genau, die variable Gruppenstatus war in allen Bedingungen konstant niedriger. Ja, dann die AVs. Es gab Manipulationschecks, wo man auch zwei Personen ausgeschlossen hat. Es gab eine wahrgenommene Fremdgruppenhomogenität. Dann gab es die Eigengruppenidentifikation, also Commitment to the Group, und die Präferenz für individuelle Mobilität eben. Es gab keine quasi experimentellen Variablen, weil Männer und Frauen gleich verteilt waren. Und das Experimentaldesign war 1x2 Between Subject Design und das statistische Auswertungsverfahren 1x2 ANOVA. Dann die Ergebnisse, also die vierte abhängige Variable, jetzt muss ich mal schauen, also die Präferenz für individuelle Mobilität. Da gab es einen signifikanten Haupteffekt für die unabhängige Variable der Identifikation. Und unter der Bedingung niedrige Identifikation bestand eine höhere Präferenz für die individuelle Mobilität als unter der Bedingung hohe Identifikation. Genau, Diskussion war, dass diese zweite unabhängige Variable, also dass die, muss ich schauen, die Permeabilität, also diese Durchlässigkeit, keine signifikanten Effekte auf die Präferenz für die individuelle Mobilität gab und dass die Manipulation der ersten unabhängigen Variable, also die Eigengruppenidentifikation, entweder dazu führte, dass die Gruppe als homogener betrachtet wurde und die Verpflichtung dann stieg gegenüber der Gruppe, oder man weniger Interesse an der individuellen Mobilität zeigte, oder dass der Wunsch eben nach dem Verlassen so hoch war, dass dann dieser unabhängig von der Umsetzbarkeit ausgeführt werden wollte. Und nochmal ganz kurz zum Ablauf. Also es gab eben eine Cover-Story mit einem Experiment mit psychophysiologischer Messung und Einteilung in Minimalgruppen und einer Gruppenaufgabe. Dann gab es dieses Bogus-Feedback-Manipulation von einer Identifikation und die Induktion eines niedrigeren Gruppenstatus und dann eine Manipulation dieser Gruppendurchlässigkeit und dann nochmal die Messung der AVs eben. Gut, dann kommt die Lernaufgabe, glaube ich, auch wieder mal, und zwar Effects of Activating Negative Stereotypes about Turkish Origin Students on Performance and Identity Management in German High School von Martini, Mock, Dirks und Fröhlich. ich glaube, das hat mich ein bisschen an Stereotype Threat Effect erinnert, ich weiß nicht. Also wir reden mal kurz drüber, vielleicht können wir am Ende nochmal. Es ging darum, inwieweit schlechtere Leistungen im schulischen Kontext durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und der Aktivierung negativer Stereotype über diese erklärt werden kann und ob Strategien angewendet werden, um diese negativen Stereotype zu bewältigen. Das klingt doch sehr stark nach Stereotype Threat Effect, aber cool. Ja. Genau, Hypothese. Erstens, die Aktivierung leistungsbezogener negativer Stereotypen bei Türkischstämmigen führt zu signifikant verringerten Leistungen im Mathematiktest im Vergleich zur deutschstämmigen und türkischstämmigen Kontrollgruppe. Und die Aktivierung von Stereotypen führt bei Türkischstämmigen zu Identitätsmanagementstrategien. Die UVs waren einmal die Ethnizität, offensichtlich zweifach gestuft, deutsch- und türkischstämmig, und einmal die Aktivierung eben ja oder nein, wow. genau, dann AV, Leistungen in einem Mathematiktest, dann die ethnische Gruppenidentifikation, die Überzeugung bezüglich des Metastereotyps über die Mathematikfähigkeiten deutscher und türkischstämmiger. Und nochmal ganz kurz, Metastereotyp heißt einfach, dass man denkt, was andere für ein Stereotyp über die Eigengruppe haben. Genau. Quasi experimentelle Variable war die Ethnie und es gab 82 nicht-türkischstämmige und die wurden ausgeschlossen. Das Experimental Design war ein 2x2 Between Subject Design und es gab zur Auswertung immer eine 2x2 Univariate ANOVA für die ersten zwei abhängigen Variablen und für die dritte dann eine 2x2 Multivariate ANOVA. Zu den Ergebnissen, das ist wirklich relevant, ne? Es gab Haupteffekte für die Ethnizität und die waren auch signifikant. In der Kontrollbedingung gab es keinen signifikanten Unterschied in der Leistung. Mit Stereotypaktivierung waren die Deutschen besser und die Türken in der Kontrollbedingung besser. Also war die erste Hypothese bestätigt. Und dann war es auch noch so, dass die Türken eine stärkere Gruppenidentifikation generell haben und dann noch größer nach der Stereotypaktivierung. Also war auch die zweite Hypothese bestätigt. Und nochmal ganz kurz zum Ablauf eben. Also es gab so drei Booklets, wo dann eben sowas drin stand, eben um das zu, ich denke mal, das mit diesen zu manipulieren, ob sie, also diese Stereotypaktivierung sozusagen, glaube ich, war das ja. Dann gab es Informationen über den Ablauf des Experiments und randomisierte Manipulation der UV2. Dann gab es diesen Mathematiktest und danach noch einen Fragebogen über die Eigengruppenidentifikation, die Verzerrung in Bezug auf die Eigengruppe und das Verständnis der Instruktionen und auch der soziodemografischen Merkmale wieder mit einer 7-Punkte-Likert-Skala. Und auch die dritte abhängige Variable wurde dann erfasst. Und am Ende gab es eine Nachbesprechung und alle haben eine Schokolade bekommen als Dankeschön. Das fragen sie bestimmt in der Klausur dann, so ein Schmarrn dann. Genau, ja, das war das zu dem. Dann machen wir die nächste Theorie, oder?
Ja, genau, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, wir gönnen uns am Ende auch ein Stück Schokolade. Aus
ja, nach der Klausur aber erst. Nach dem Leistungstest.
Nach einem Leistungstest, hoffentlich keinen Speedtest. Oh. Und nach einer Klausur, in der die Selbstkategorisierungstheorie vielleicht auch eine Rolle spielen wird. Gegenstand der Theorie war, wie das soziale Selbstkonzept menschliches Sozialverhalten reguliert. Man kann da natürlich eine Verbindung sehen zwischen der Selbstkategorisierungstheorie und der Theorie der sozialen Identität. Also beide Theorien nehmen auf den gleichen Prozess Bezug, nämlich auf das Selbstkonzept, haben aber einen unterschiedlichen Erklärungsbereich. Der Erklärungsbereich der Social Identity Theory sieht so aus, dass diese Theorie Intergruppenkonflikte erklären möchte. Sie bezieht sich auf psychologisches Verhalten, aber auch auf die sozialstrukturelle Variable oder Variablen, nimmt dann auch bestimmte motivationale Prinzipien an. Beim Erklärungsbereich der Self-Categorization Theory sieht es eher so aus, dass diese Theorie eben soziales Verhalten des Menschen in Situationen allgemein erklärt, in denen Gruppenzugehörigkeiten relevant sind. Und da spielen halt die sozial kontextuellen Variablen überhaupt eine Rolle, vor allem diese Minoritäts- und Majoritätsverhältnisse. Also da konzentriert man sich nicht nur auf kontextuelle Variablen im Sinne von sozial-strukturellen Variablen, sondern eben auch generell auf Minoritäts- und Majoritätsverhältnisse. Dann zur Self-Categorization Theory von Turner eben nochmal ein bisschen spezieller. Da gibt es ja auch verschiedene Annahmen, die ich jetzt auch in aller Kürze in Anführungszeichen versuche zu komprimieren. Eben einerseits die Stellung des Selbstkonzepts als erste Annahme, also die Definition des Selbst und seiner Rolle für die soziale Informationsverarbeitung. Da ist dann also auch eine zentrale kognitive Struktur für Verhaltensregulation vorhanden. Zweitens eine multidimensionale kognitive Struktur, also die Struktur des Selbst spielt einfach eine zentrale Rolle hinsichtlich der Informationsverarbeitung. Drittens, da ging es um das Working Self Concept, also dass man in bestimmten Situationen natürlich eine Selbstrepräsentation in den Wahrnehmungsvordergrund quasi rückt und dann auch das Verhalten reguliert, auch die soziale Informationsverarbeitung reguliert. Viertens, die kognitive Selbstrepräsentation als Spezialform des Prozesses der Kategorisierung. Da geht es dann auch um die Rolle von wahrgenommenen Ähnlichkeiten und Unterschieden. Also Objekte werden auf Grundlage von Ähnlichkeiten Kategorien zugeordnet. Fünftens war die Annahme eines hierarchischen Systems. Sechstens war es noch Thema, dass man in den meisten sozialen Situationen drei unterschiedliche Ebenen relevant findet oder erachtet. Einerseits eben eine abstrakte oder die abstrakteste Ebene, in der man sich selbst als menschliches Wesen einfach wahrnimmt. Die mittlere Ebene, da geht es um die Wahrnehmung des Selbst als Mitglied einer sozialen Gruppe. Und bei der Ebene der geringsten Abstraktion geht es um die Wahrnehmung des Selbst als unverwechselbares Individuum. Gab dann auch noch eine siebte, eine Vergleichsdimension zwischen den Kategorien auf einer bestimmten Ebene, die dann der nächsthöheren Ebene abgeleitet wird. Also Kategorisierung und Vergleich sind dann auch abhängig voneinander. Dann war noch das Prinzip des Metakontrasts ein recht wichtiger Begriff. Je größer die Unterschiede zwischen Personen der beiden Kategorien sind und je geringer die Unterschiede innerhalb der Kategorien sind, desto größer ist der Metakontrast. So könnte man das eigentlich definieren. Mhm. Komparativer Fit, normativer Fit waren dann hier noch Begriffe, die es zu unterscheiden galt. Das kann man sich dann nochmal vielleicht auch anschauen. Die Salienz der Kategorie ist natürlich entscheidend. natürlich implizieren, oder die Unterschiede zwischen den Kategorien implizieren auch immer, dass es Ähnlichkeiten auf der höheren kategorialen Ebene gibt. Vergleiche finden immer auf der gleichen Abstraktionsebene statt. Und diese Zuordnung zu Kategorien zieht auch weitere psychologische Effekte natürlich nach sich, zum Beispiel eben das Akzentuierungsprinzip der Wahrnehmung. Da steigt dann auch am Ende der Metakontrast und Ähnlichkeiten auf anderen Ebenen treten in den Hintergrund. Das waren eigentlich so diese ganzen Annahmen. Dann gab es da ja auch noch Hypothesen zu. Einerseits eben, dass zwischen der Selbstkategorisierung auf der Ebene einer sozialen Gruppe und der Selbstkategorisierung als einzigartiges Individuum eine funktional gegensätzliche Beziehung existiert. Die zweite Hypothese hat sich dann mit dem Depersonalisationsprozess beschäftigt. Letzten Endes definiert man sich einfach als Mitglied einer sozialen Gruppe. Da ist der Selbstaspekt natürlich eine wichtige Komponente, weil das dann eben auch die Selbstdefinition und das daraus resultierende Verhalten bestimmt. Dann ging es noch um den Vergleich unterschiedlicher theoretischer Positionen hinsichtlich des Phänomens der Stereotypisierung. Ging es da ja um die Dimensionen Inhalt, Verzerrung, soziale Realität und Prozess. Das ist eher so ein bisschen als Exkurs quasi anzusehen. Das könnt ihr euch dann auch nochmal selbst anschauen. Würde jetzt aber hier, denke ich, ein bisschen zu weit gehen oder den Rahmen ein bisschen sprengen. Weil jetzt auch gleich die letzte Theorie auch kommt, die Individualismus-Kollektivismus-Theorie, wo wir jetzt ja auch schon wirklich viel drüber gehört haben im Podcast, wenn es um kollektivistisch und individualistisch ging. Gegenstand waren eben die Unterschiede zwischen Kulturen, die Vorbedingungen dieser Unterschiede und auch die Konsequenzen auf das individuelle Erleben und Verhalten innerhalb der Kulturen, eben auf diesen zwei Dimensionen Individualismus und Kollektivismus. Zur Generalisierbarkeit, da ging es weniger um eine einheitliche Theorie als vielmehr um eine theoretische Perspektive, die sich auf die unterschiedlichen Ansätze eben gestützt hat. Der Kulturbegriff war eben zentral, dass es eben eine interdependente Beziehung zwischen Kultur und Psyche gibt, verbunden mit der Annahme, dass es ohne eine bestimmte psychische Manifestation auch keine Kultur gäbe und umgekehrt. Vier zentrale Annahmen in dem Kontext. Zunächst mal in Bezug auf die Konstruktion des Selbstkonzeptes. Also es gibt eine interkulturelle Variation der Abhängigkeit oder Unabhängigkeit der Selbstkonstruktion von Gruppenzugehörigkeit. Zweitens, es gibt eine interkulturelle Variation des relativen Vorrangs individueller oder kollektiver Ziele oder Interessen für das Individuum. Drittens, in Bezug auf den sozialen Einfluss, es gibt eine interkulturelle Variation des relativen Einflusses von sozialen Determinanten, sowas wie Normen oder Verpflichtungen, versus personaler Determinanten, also sowas wie Einstellungen oder Bedürfnisse. Und viertens noch in Bezug auf soziale Beziehungen, also eine interkulturelle Variation des relativen Vorherrschens kommunaler Beziehungen inklusive den daraus resultierenden Verhaltensmustern. Es gibt dann natürlich auch noch Faktoren, die zur Ausbildung der beiden Richtungen beitragen. Einerseits die Ökologie, also die Frage, in welcher spezifischen gesellschaftlichen Nische man sich oder eine Kultur sich befindet zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Familienkonstruktion natürlich, aber auch die Verteilung von Wohlstand, situationale Faktoren und demografische Faktoren. All das sind eben Faktoren, die dann zur Ausbildung einer Richtung beitragen. Man kann das jetzt auch ein bisschen ausführen, aber ist im Prinzip selbsterklärend. Also Ökologie, wie gesagt, dann auch als Adaption an ökologische Anforderungen. Wie gesagt, eben eher Kollektivismus oder Individualismus. Familienstrukturen, da ist die Familie ebenso als Sozialisationsagentur anzusehen, in der dann kollektivistische oder individualistische Orientierungen vermittelt werden. Drittens, Verteilung von Wohlstand. Also natürlich schafft Wohlstand dann auch eine höhere Unabhängigkeit, die zu Individualismus führt. Situationale Faktoren, die dann eben auch die wechselseitige Abhängigkeit fördern. Da geht es zum Beispiel um solche Situationen, in denen es dann so gemeinsame Feinde gibt, sowas wie Gruppenschicksal und so weiter. Da wird dann auch die wechselseitige Abhängigkeit erhöht. Und demografische Faktoren sind dann eben auch Strukturen, die wechselseitige Abhängigkeit fördern. Konsequenzen gab es dann auch von Individualismus und Kollektivismus. Auch die Unterschiede haben wir jetzt ja eigentlich im Podcast immer wieder behandelt, dass es zum Beispiel einfach Unterschiede gibt, je nachdem, ob man jetzt eher individualistisch oder kollektivistisch ist, verändert sich halt der Aufmerksamkeitsfokus, es verändern sich die Attributionen, es verändert sich die Selbstdefinition, Ziele, Emotionen, Gerechtigkeit, Werte und auch die Sprache und Kommunikation.
Ich meine, bei Attribution war es ja so, dass du, wenn du kollektivistisch aufwächst, also was ja in asiatischen Kulturen ist, dass du dann eher so auf externe Umstände attribuierst, dass du sagst, oh, die U-Bahn war zu spät und nicht, die Person ist ein Depp. Und hier sagst du halt eher in individualistischen Kulturen, nee, also das ist ja der ist einfach ein Depp, deswegen ist er zu spät. Also internal attribuiert. Das ist so, glaube ich, das, was wir auch die ganze Zeit schon tausendmal gesagt haben und was so ein bisschen vordergründig ist auch.
Genau, und bei den restlichen Kategorien ist es eigentlich auch selbsterklärend. Also bei der Selbstdefinition ist es halt bei individualistisch eher independent und bei der kollektivistischen ist es ja interdependent. Das waren ja alles so Sachen, die wir jetzt im Podcast erwähnt haben. Bei den Emotionen ist es eben eher individuell versus sozial orientiert. Bei Gerechtigkeit geht es bei den einen eher um Leistung, bei den anderen eher um Gleichheit. Bei den Werten ist es Offenheit und Veränderung. Bei den kollektivistischen ist es eher Stabilität und solche Dinge.
Das hat halt was damit zu tun, dass wir halt eher so, da geht es eher um dich selber und dass du selber so individuell bist und anders und unabhängig, und bei den anderen ist es eher so, da wird sehr viel Wert auf Familie und deine gesellschaftliche Rolle, Verantwortung gelegt, ja, bei den kollektivistischen. Und wenn man das sich mal so ein bisschen vergegenwärtigt, dann checkt man auch, warum das dann so ist. Also das ist relativ selbsterklärend eigentlich.
Genau, dann kam hier nur noch eine Weiterentwicklung, eben Stichwort horizontaler versus vertikaler Kollektivismus, finde ich jetzt aber nicht wahnsinnig wichtig, kann man sich dann auch noch mal ein bisschen vielleicht selbst anschauen, wenn man das möchte.
Ja, dann gab es noch zwei abschließende Studien. Einmal Fear of Ebola, The Influence of Collectivism on Xenophobic Threat Responses von Kim Sherman und Opdigraph. Passt eigentlich relativ gut zu Corona irgendwie. da ging es darum, auf der Grundlage der pathogenen Prävalenzhypothese wird der Einfluss von Kollektivismus oder Individualismus auf xenophobe Reaktionen im Kontext von Ebola untersucht. Und Hypothesen waren hierbei, dass Kollektivismus als Moderator der Beziehung zwischen wahrgenommener Vulnerabilität und xenophoben Reaktionen dann dient sozusagen und dass er auch sozusagen auch ein Buffer gegen den Einfluss von Vulnerabilitätswahrnehmung ist. UV war hierbei, also der Prädiktor, also die wahrgenommene Vulnerabilität und der Moderator Kollektivismus. Habe ich ja eigentlich gerade schon mal gesagt. und AV ist hierbei das Kriterium, und zwar Xenophobie, also diese Angst vor Fremden sozusagen. Und die quasi-experimentelle Variable war also dieses diese national repräsentative Stichprobe. Genau, es gab eben, also statistisches Auswertungsverfahren, also das wurde gemessen, das Kollektivismus wurde eben einmal mit Selbstbericht und einmal mit dem State-Level-Index. Und zu den Ergebnissen, da würde ich euch sehr ans Herz legen, diese Grafik mal anzuschauen, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass das vielleicht relevant sein könnte. Und das ist ein bisschen schwierig jetzt zu erklären hier, aber man kann einfach abschließend sagen, also dieser Anstieg der Korrelation zwischen dem Prädiktor dieser Verwundbarkeit und dieser wahrgenommenen Verwundbarkeit und dem Kriterium der Xenophobie ist steiler, wenn die Versuchspersonen einen niedrigen Kollektivismus-Ausprägung aufwiesen. Und je höher der Kollektivismus, desto schwächer war die Beziehung zwischen diesen zwei genannten Faktoren. Und also dieses Kollektivismus dient dann so ein bisschen als Puffer-Effekt sozusagen gegenüber dieser Verletzlichkeit oder beziehungsweise dieser Xenophobie dann im Endeffekt. Je mehr verletzlich man sich fühlt. Ja, sehr kompliziert. Mhm. Also ich glaube, es ist einfacher, wenn ihr euch diese Grafik anschaut, als wenn ich das versuche zu erklären. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt. Genau. Dann Diskussion war natürlich, es gab praktische Implikationen, also ein Weg, um diese kontraproduktive Verteidigungsmechanismen und Überreaktionen in Situationen mit ansteckenden Krankheiten zu reduzieren, wäre, den Menschen ihre sozialen Beziehungen wieder präsenter zu machen und ihnen dabei zu helfen, den Kontakt zu anderen aufrechtzuerhalten. Tja, ist schwierig im Lockdown. Spaß. Das war so das, was sie dazu gesagt haben. Man sollte sich einfach merken, dass Kollektivismus einfach so als Puffer dient und dass man dann einfach generell, wenn man halt, wenn es einfach verbreitet ist, diese Verletzlichkeit, oder wenn man halt diese wahrgenommene Verletzlichkeit hat, dass man dann irgendwie eher dadurch abgefedert ist, oh, ich habe ja mein stabiles Umfeld so ein bisschen, und dass man dann weniger xenophobisch ist und dass man eigentlich ursprünglich, wenn man weniger kollektivistisch ist, generell eigentlich weniger, also da war die Linie unterhalb der Xenophobie, fängt es eigentlich an, aber dass sich das dann mit steigender Vulnerabilität dann auch ändert, dass es dann unterhalb der Linie verläuft von den Kollektivistischen, weil es halt da nicht so einen Puffereffekt gibt, weil sie sich nicht so abgefedert fühlen sozusagen. Ja, Ich hoffe, dass ich es richtig erkläre, aber so habe ich es zumindest verstanden. Ich meine, keine Garantie, ne? Aber ja. Dann gab es noch die letzte Studie und damit sind wir schon am Ende. I value freedom, but we value relationships. Self-control, priming mirrors, cultural differences in judgment. Ich glaube, ich werde kein Englischlehrer. Gardiner, Gabriel und Lee, das war auch unsere Prüfungsvorleistung. Wer sie nicht kennt, das ist vielleicht nicht so gut. Ja, da ging es darum, Experiment 1 und 2, es gab zwei verschiedene. Also bei 1 hast du untersucht, wurde man untersucht, ob die Selbstkonzepte den Zusammenhang zwischen kulturellem Kontext und unterschiedlichen sozialen Urteilen mediieren. Und beim zweiten ging es darum, Interaktion zwischen kulturellen und situativen Einflussfaktoren auf das Selbstkonzept zu untersuchen. Und Hypothesen waren hierbei, das Priming eines interdependenten oder unabhängigen Selbstkonzepts führt innerhalb einer Kultur zu unterschiedlichen Wertausrichtungen und gesellschaftlichen Urteilen, die sonst nur zwischen verschiedenen Kulturen beobachtbar sind. Und das Priming eines in der Kultur vorherrschenden, weniger ausgeprägten Selbstkonzepts eher zu einer Beeinflussung der sozialen Urteile führt. UFA waren hierbei bei Experiment 1 einmal der Prime-Typ, also unabhängig oder interdependent, und Prime-Methode, also Geschichte oder Wortsuche. Und bei Experiment 2 einmal Prime-Typ dreifach gestuft. Da gab es dann zusätzlich noch eine Kontrollgruppe zu dem, was ich gerade schon gesagt habe, und die Kultur. Also da wurde dann nicht nur USA, sondern auch noch Leute aus Hongkong eben als Versuchsteilnehmer genommen. Und die AV waren in Experiment 1 dieses Werteinventar und die Aufgabe zu sozialen Urteilen und die Selbstkonzeptaufgabe und bei Experiment 2 nur das Werteinventar. Genau. Quasi-experimentelle Variablen war natürlich bei Experiment 2 die Kultur, weil das kannst du ja schlecht zuteilen. Du bist jetzt mal aus Hongkong, ne? Nee. Ja, Experimental Design. Beim ersten 2x2 Between Subject Design und beim zweiten logischerweise dann 3x2 Between Subject Design, weil da ja ein Prime-Typ mehr war. Statistische Auswertungsverfahren, Experiment 1, Manipulationscheck, also 2x2 ANOVA und 2x2x2 misswiederholte ANOVA mit Wertetyp als Messwiederholungsfaktor, T-Test und multiple Regression zur Mediatoranalyse. Da hat man alles drin irgendwie, ne? Und Experiment 2, 2x3x2 messwiederholte ANOVA mit Wertetyp als Messwiederholungsfaktor. Ja, also es zeigte sich, dass die interdependent geprimten Studierenden in einem signifikant stärkeren Ausmaß mit interdependenten Selbstkonzepten sich beschrieben haben als die Studierenden mit einem unabhängigen Priming. Und für die Prime-Methode zeigte sich keine Effekte, also bei Experiment 1 jetzt beides. Und genau, es zeigte sich ein signifikanter Attraktionseffekt zwischen dem Wertetyp und dem Prime-Typ. Es zeigte sich, dass wenn du ein interdependentes Priming hattest, dass du stärker kollektivistische Werteausrichtungen hattest und bei unabhängigen Priming stärker individualistische befürwortet hast. Das stützt eben die Hypothese, dass man, also die, zu dieser Aufgabe der sozialen Beurteilung stützt die Hypothese, dass ein vergleichsweise interdependentes Selbstkonzept die wahrgenommene Bedeutung sozialer Verpflichtungen erhöhen würde und bei der Bedingung des interdependenten Primings hat man diese Handlungen dieser Figur in der Geschichte, diese Lisa, als signifikant weniger erstrebenswert gesehen als in der Bedingung des abhängigen Primings. Ich glaube, das war so das Grobe. Okay, Fazit. Also, bei Experiment 1 ist es so, dass die Befunde zeigen, dass sich das situationsbedingte Priming eines unabhängigen oder interdependenten Selbstkonzepts innerhalb einer idealistischen Kultur zu Unterschieden in den Werteausrichtungen und sozialen Urteilen führt, wie sie ansonsten nur zwischen Kulturen üblich ist. Personen, die sich selbst als unabhängig wahrnehmen, beführten die Werteausrichtungen, die in höherem Maße idealistische Ziele widerspiegeln und empfinden geringere soziale Verpflichtungen gegenüber anderen, was ja auch dann irgendwie Sinn macht. Dann im Gegensatz dazu eben befürworten Personen mit sich selbst, die sich selbst als interdependent wahrnehmen, Wertausrichtungen, die dann auch eher kollektivistische Ziele widerspiegeln und empfinden höhere soziale Verpflichtungen. Das ist ja das, was wir eigentlich die ganze Zeit schon sagen. Damit sind diese Hypothesen auch gestützt. Dann Experiment 2. Da kann man vielleicht einfach abschließend sagen, dass diese Befunde, die Interaktion zwischen kulturellen und geprimten Selbstkonzepten eben tatsächlich, dass sie interagieren und die Mitglieder einer Kultur, die für gewöhnlich ein unabhängiges Selbstkonzept anstreben, bleiben in den Wertevorstellungen eher unbeeinflusst, wenn sie unabhängig geprimed werden, aber verschieben ihre Wertausrichtung stärker in Richtung Beziehungs- oder gruppenförderlicher Zielvorstellungen, wenn sie interdependent geprimed werden. Macht ja dann auch Sinn, weil das ja dann auch so eher für dieses Kollektivistische steht. Und dann im Gegensatz dazu bleiben Mitglieder einer Kultur, die für gewöhnlich interdependentes Selbstkonzept angestrebt wird, eher in der Wertevorstellung eben Wertvorstellung unbeeinflusst, wenn sie interdependent geprimed werden. Jedoch verschieben sie sich auch hier in stärker in die Richtung idealistische Zielvorstellungen, wenn sie unabhängig geprimed werden. Also ja, das ist kein weltbewegender Befund, das hätte man auch so sich denken können, aber generell wurde, glaube ich, damit auch einigermaßen die Hypothesen bestätigt, wenn ich es mir richtig im Kopf habe. Also man kann sich vielleicht nochmal ganz kurz vergegenwärtigen, wie lief das Ganze ab. Also es gab 90 Versuchsteilnehmer, es gab ein Priming eben mit Geschichte, beziehungsweise es gab ein Priming hinsichtlich des Selbstkonzepts und mit unabhängig oder interdependenten, mit Geschichte oder Wortsuche. Dann gab es abhängige Variablen, die dann eben mit Hilfe des Werteinventars der Aufgabe zu sozialen Urteilen und der Selbstkonzeptaufgabe erhoben wurden. Und in Experiment 2 war es so, dass es 75 europäisch-amerikanische und 82 chinesische Studierende gab. Und es gab 3 Untersuchungsbedingungen, wo sie zugeteilt wurden. Einmal mit dem abhängigen Selbstkonstrukt, unabhängigen oder keinem Priming. Und das Selbstkonstrukt wurde immer mit der Geschichte quasi geprimed. Und dann wurden die abhängigen Variablen mit Hilfe dieser des Härteinventars mal wieder erhoben. Genau. Ich hoffe, euch ist diese Studie noch bekannt. Wenn nicht, ist schlecht.
Ansonsten auf jeden Fall nochmal anschauen, also im Hinblick auf die Klausur.
Genau, ja. Ich muss sagen, ich habe mir sehr, sehr schwer getan mit den Studien und es tut mir auch leid, falls ein Fehler drin ist. Also
ja, nach bestem Wissen und Gewissen, das sagen wir auch dazu, klar, genau. Wir sind auch nur Menschen und haben das auch nur so gemacht, wie wir es halt auch verstanden haben. Also
da kann natürlich immer sich was einschleichen, ja. Aber ich hoffe, dass es so einigermaßen passt als Wiederholung. Ja. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück für die Klausur und wir schaffen das alle und ja.
Viel Erfolg, genau. Und vielen Dank auch an dich, weil das war ja jetzt auch die letzte Folge von M4, vom M4-Podcast. Vielen Dank, dass du von Anfang an mitgemacht hast, durchgezogen hast. Hast das, finde ich, echt gerne. Toll gemacht. Mich da echt auch unterstützt bei der Nachbereitung und Bearbeitung und so weiter auf Harlem. Mhm. Vielen Dank dafür, genau, viel Erfolg auch dir, vielen danke. Erfolg euch allen bei der Klausur.
Ja, und danke, dass ich mitmachen durfte.
Und ja, danke auch. Cool. Dann würde ich sagen, macht's mal gut, bis bleibt dann. Gesund.
Tschüss.
Bis dann, ciao.